Gyn ganz einfach, der Amedes Gynäkologie-Podcast. Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Gyn ganz einfach. Mein Name ist Viviane Ahlers. Ich bin Kommunikationsleiterin der Amedes-Gruppe und in unserem Podcast bereite ich komplexe gynäkologische Themen gemeinsam mit unseren ärztlichen Expertinnen und Experten verständlich für Sie auf. In unserer heutigen Folge sprechen wir über das Thema Dysplasie. Das ist ja ein Wort, das in der Gynäkologie immer so rumschwirrt, aber viele Frauen wissen gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Und darüber spreche ich heute mit unserem Experten Thomas Berg aus dem MVZ Berg und Kolleginnen in Regensburg. Herr Berg ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit dem Schwerpunkt Zytologie und Dysplasie. Und in der Praxis, die er leitet, gibt es auch eine sogenannte Dysplasie-Sprechstunde. Er kann uns also ganz, ganz sicher viele Fragen rund um dieses Thema beantworten. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit für dieses Gespräch nehmen konntest. Ganz kurz vor dem Amedes-Tag der Medizin und Wissenschaft, zu dem du ja heute nach Hamburg gereist bist, lieber Thomas. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ist wunderschön hier bei euch in Hamburg. Freue mich mal wieder hier zu sein und dass wir heute über das Thema Dysplasie reden, was mir natürlich sehr am Herzen liegt. Und wenn ich da was beitragen kann, den Informationsstand der Patientinnen zu verbessern, dann freue ich mich sehr.
Ja, cool. Dann legen wir am besten auch gleich los und fangen mal ganz vorne an. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Aber Dysplasien sind ja meines Wissens erstmal einfach Zellveränderungen. Ist das richtig?
Das ist absolut richtig, genau. Die Dysplasie oder die Zellveränderung kann unterschiedliche Zellarten betreffen. Und der Mensch besteht ja aus ganz vielen Zellarten, beziehungsweise Gewebearten. Ganz viele Zellen ergeben Gewebe. Und eine Veränderung des Kerns ist die Beschreibung für eine Dysplasie. Wie die meisten Begriffe in der Klinik kommt dieser Begriff aus dem Griechischen. Und Dys steht für fehl oder falsch und die Plasie beschreibt die Form, also eine Fehlform. Das heißt, es ist ein rein beschreibender Prozess. Ich finde wichtig, bei den Dysplasien zu sagen, dass das reversible Veränderungen einer Zelle sind. Ja, im Gegensatz zu einer Krebszelle, die ist nicht mehr in eine gesunde Zelle umzuformen oder der Körper kann diese nicht mehr umformen. Das trifft auf Dysplasien nicht zu. Es hat sich in der Medizin auch so entwickelt, dass wenn man von Dysplasien spricht, auch wenn das unterschiedliche Zellen betreffen kann, es doch meistens um die Dysplasie am Gebärmutterhals geht. Und deswegen hat sich das so eingebürgert bei Patientinnen, aber auch bei Ärzten, dass wenn man von Dysplasie Sprechstunde spricht, eigentlich ist es um den Gebärmutterhals oder die Vorstufen am Gebärmutterhals geht.
Okay, das ist interessant, weil wir eben gerade gesagt haben, Dysplasien können ja im Grunde im ganzen Körper auftauchen natürlich. Aber in der Regel sprechen wir dann von Dysplasien in der Gynäkologie, also bei der Frau am Gebärmutterhals. Wobei es diese Zellveränderung ja auch bei Männern gibt, richtig?
Absolut richtig. Ich kann es auch allgemeiner fassen, bei jedem Menschen. Und da sind wir auch schon ein bisschen bei der Ursache. Humane Papillomaviren sind die Ursache. Und wie der Name verrät, es ist ein Virus, der den Menschen betrifft. Also dieser Virus hat den Menschen als Wirt und kann demnach Mann, Frau oder welches Geschlecht man sich auch mal zugehörig fühlt, betreffen.
Okay, das ist super spannend und da wollen wir auch gleich tiefer einsteigen, nämlich mit der Frage, wie entstehen denn diese Zellveränderungen, also diese Dysplasien überhaupt im Genitalbereich?
Ja, die Veränderungen entstehen durch eine Virusinfektion. Humane Papillomaviren sind die Viren, die am Gebärmutterhals die Veränderungen herbeiführen. Die haben eine Größe, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist, docken sich an die Zelle an, vermehren sich in dieser Zelle und integrieren sich auch in die DNA einer solchen Zelle. Und durch diese Integration kommt es zu der Zellveränderung, die wir dann unter dem Mikroskop zum Beispiel sehen können. Wenn ganz viele Zellen betroffen sind, also eine ganze Gewebeschicht betroffen ist, dann können wir das sogar nach einer gewissen Färbung in der Dysplasie-Sprechstunde auch mit dem bloßen Auge erkennen. Die Virusinfektion mit den humanen Papillomaviren, gekürzt HPV, ist in allermeisten Fällen die Grundlage dafür, dass sich Zellveränderungen, also Dysplasien, entwickeln.
Und wie fange ich mir jetzt so ein HPV-Virus ein?
HPV-Viren sind durch Hautkontakt übertragen. Der Mechanismus ist ganz einfach. Eigentlich haben wir die Haut als Barriere. Die schützt uns vor Viren, vor Bakterien, vor allen weiteren Keimen. Aber es gibt sowas wie kleine Mikroläsionen, die mit dem bloßen Auge auch nicht zu erkennen sind. Zum Beispiel durch mechanische Belastung beim Verkehr. Und dadurch ist der Hautkontakt gegeben und wenn jemand die Viren in sich trägt und auch an dieser Lokalisation eine Virusvermehrung stattfindet, ist es leicht, durch den Hautkontakt überzutreten und an dem anderen Organ auch eine Infektion zu verursachen.
Das heißt, meistens ist es also sexueller Kontakt, der zu einer Übertragung führt?
Ist absolut richtig. Sexueller Kontakt ist der häufigste Übertragungsweg. Ich sage lieber intimer Kontakt, weil auch durch, ich sage ganz einfaches Küssen oder Berührungen können diese Viren übertragen werden. Das ist insofern wichtig zu wissen, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf, wie man sich auch schützen kann vor diesen Viren. Kondome sind grundsätzlich ein guter Schutz, wenn man Krankheiten vermeiden möchte, helfen bedingt nur bei den HPV-Infektionen. Die Ursache dahinter, genau, die liegt daran, dass der Hautkontakt Überträger ist.
Kann ich dann auch mir so ein HPV-Virus holen, jetzt zum Beispiel über eine öffentliche Toilette oder sowas?
Immer wieder gern gefragt. Ich würde es mal mit einem klaren Nein beantworten. Ja, es müssen schon sehr, sehr viele unglückliche Zufälle zusammenkommen und der Virus muss schon sehr gut überleben. Aber nein, das ist nahezu unmöglich, möchte ich fast sagen. Aber nicht ganz ausgeschlossen. Aber das ist die Medizin im Alltag. Vielleicht mal das Thema anders aufbereitet. Die Virusinfektion der humanen Papillomaviren, die ist ubiquitär, das bedeutet über die gesamte Gesellschaft verbreitet. Und in Deutschland geht man davon aus, dass deutlich über 80% einmal in ihrem Leben diese Infektion durchleben werden. Da würden wir beim nächsten Punkt sein, wie erkenne ich das oder wie bemerke ich, dass ich so eine Infektion durchlebt habe? Oder anders gefragt, ist es notwendig, dass ich das bemerke? Vorweg, es gibt zwei Typen von Viren, einmal Hoch- und Niedrigrisiko, damit man das mindestens einmal angesprochen hat. Die Niedrigrisikotypen, die machen vor allem an der äußeren Scheide, an der Vulva Veränderungen, das sind diese Genitalwarzen oder auch Kondylome genannt. Die sind mit dem bloßen Auge erkennbar und machen manchmal auch Symptome wie einen Juckreiz oder ein Missempfinden. Das mal einmal als Information nebenbei, aber worüber wir sprechen wollen, sind die Hochrisikotypen und die sind vor allem den Gebärmutterhals betreffend und die kannst du als Patientin eigentlich nicht erkennen. Die Infektion, wie wir eingangs gesagt haben, verursacht eine Veränderung der Zellen und diese Zellen, die werden jährlich bei der Krebsvorsorge durch die Gynäkologin oder den Gynäkologen abgenommen, in ein Labor eingeschickt und dort genau analysiert. Und wenn da Veränderungen sind, dann wird der Gynäkologe an die Patientin herantreten und sagen, das sind Veränderungen eines bestimmten Grades. Und jetzt gilt es, das entweder weiter zu beobachten oder.
Da wird ja, glaube ich, ein sogenannter Pap-Abstrich gemacht. Und da habe ich mich schon immer gefragt, warum heißt der eigentlich Pap-Abstrich? Man muss ja immer an Pappe denken, das ist wahrscheinlich aber nicht der Hintergrund. Warum heißt der so?
Ja, das ist so, diese Zellen, die werden gefärbt, so wie Gewebe, das entnommen wird, auch gefärbt wird, damit man das unter dem Mikroskop gut einsehen kann. Und die Färbemethode ist nach Papa Nicolaou benannt, der diese Färbemethode entwickelt hat, beziehungsweise auf diese Thematik der Krebsfrüherkennung des Gebärmutterhals gekommen ist. Und deswegen hat sich da diese Papp-Gruppe als Name etabliert.
Okay, also erstmal nochmal kurz zurück zu Papp an sich. Nennt man dann Papp-Abstrich und nicht Papanicolaou-Abstrich, weil das wahrscheinlich zu lang und zu kompliziert zu sprechen ist. Aber jetzt habe ich verstanden, alles klar. Geht also tatsächlich auf den Erfinder dieser Methode zurück. Jetzt gibt es ja dann, glaube ich, verschiedene Papp-Stufen. Kannst du dazu nochmal was sagen? Ich meine, mal gelesen zu haben, Stufen 1 bis 5 oder sowas gibt es.
Ja, total gerne. Die Kategorie 1 ist eine normale Zellform. Kategorie 2 zeigt, dass sich eine gewisse Veränderung an den Zellen darstellt. Das muss aber nicht unbedingt diese Dysplasie sein, sondern kann auch durch eine Infektion bedingt sein. Eine Pilzinfektion oder andere Formen der Infektion, die in der Region sein können, können Reaktionen an Zellen hervorrufen. Das heißt, da ist man eigentlich noch in einem sehr, sehr entspannten Umfeld. Alles, was darüber hinausgeht, gibt schon Indizien für eine Dysplasie. Und dann kann man unterteilen 3, D1 und D2 und die Gruppe 4, die also die Vorstufen wirklich identifizieren. Und die Gruppe 5 wäre dann schon der hochgradige Verdacht auf eine Krebserkrankung. Warum sage ich Verdacht auf? Am Ende ist die Zelluntersuchung eine Screening-Untersuchung. Das bedeutet, wir wollen Veränderungen frühzeitig erkennen und eigentlich nicht eine Krebserkrankung erkennen. Eine Krebserkrankung ist definiert dadurch, dass sie ein invasives Wachstum hat. Und das kann man alleine, wenn man sich nur die Zellen anschaut, nicht sicher nachweisen. Dazu braucht man sicher eine Gewebeuntersuchung.
Okay, das heißt also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn ich jetzt eine Veränderung der Stufe ab 3 hätte, dann würde mein Frauenarzt, meine Frauenärztin mich zu dir in die Dysplasie-Sprechstunde schicken, richtig?
Ja und nein. Es gibt seit dem Jahr 2020 eine neue Krebsvorsorge, wo die Viren, die wir eingangs erwähnt haben, auch untersucht werden, allerdings nur bei Frauen ab 35. Ansonsten wird diese Abstrichuntersuchung jährlich gemacht bei Frauen ab dem 20. Lebensjahr. Und da ist eine leichtgradige Veränderung, also eine PAP-Gruppe 3D1, noch keine direkte Indikation für eine Einweisung für eine Dysplasie-Sprechstunde. Wohingegen, je höher die Veränderungen sind, umso wahrscheinlicher, dass die Indikation besteht, also der Grund zur Vorstellung. Wenn dann noch die HPV-Infektion dazukommt, dann kann man auch schon bei den geringgradigen Veränderungen die Einweisung aussprechen. Ziel ist es, dass wir die Vorstufen erkennen und dass die Patienten nicht zu mir kommen und eine Krebserkrankung haben.
Okay, also Ziel ist Vorsorge tatsächlich. Jetzt, wenn ich zu dir komme, wie geht es denn dann weiter? Was passiert in der Dysplasie-Sprechstunde genau?
Ja, zuallererst fange ich die Patienten eigentlich erstmal ab durch ein Gespräch und kann auch direkt vorweg sagen, Vorsorge bedeutet, ich mache keine Krebsdiagnostik bei mir. Es geht darum, einzustufen, ist dieser Verdacht, der durch die Zellveränderung geäußert wurde, ist da wirklich was hinter? Und wenn ja, wie weit ist diese Entwicklung bereits fortgeschritten? Ich kann an der Hand oder vielleicht allenfalls an zwei Händen abzählen, dass ich auch mal eine Krebsdiagnose in meiner Praxis stelle. Meistens gibt es da aber schon Indizien im Vorfeld, ja, dass das eigentlich nur ein Zwischenschritt ist vor der Klinik. Und das bedeutet, ich kläre erstmal auf, was die PAP-Gruppe und die HPV-Infektion bedeuten für die einzelne Patientin und auch wie die zustande kommt, da wir, wie gesagt, mit dieser neuen Testung seit 2020 viele HPV-Infektionen identifizieren, die aber vielleicht schon Ewigkeiten bestehen, ohne eine Veränderung zu machen. Ja, um das erstmal richtig einzuordnen und auch zu erklären, was das für die Einzelnen bedeutet, führe ich erstmal ein ausführliches Gespräch. Das ist schon mal das A und O, genau, um beruhigt zu sein und im nächsten Schritt auch gewappnet zu sein für die Untersuchung, die ich natürlich auch im Vorfeld einmal darstelle, damit da keine Überraschungen auftreten. Aber wie es so oft ist, ich spreche, glaube ich, die Themen 2 oder 3 Mal in der Sprechstunde an. Ich erkläre es im Vorfeld und während der Untersuchung kündige ich natürlich auch jeden Schritt an, den ich mache.
Untersuchung heißt eine gynäkologische Untersuchung. Also wirklich, man geht dann bei dir auch auf einen gynäkologischen Stuhl.
Genau. Es ist eine normale gynäkologische Untersuchung. Zielorgan ist ja der Gebärmutterhals und da muss ich irgendwie einen guten Blick drauf bekommen. Das bedeutet, die normale gynäkologische Untersuchung, wie auch der Abstrich gemacht wird, erfolgt bei mir auch. Ich nehme meistens auch nochmal einen Abstrich und sehe dann den Gebärmutterhals und tupfe mit einem kleinen Tupfer, der eine medizinische Essiglösung aufhat oder innehat, auf den Gebärmutterhals, weil sich dadurch der Spiegelreflex verändert und gegebenenfalls Zellveränderungen, die vermehrt auftreten, also wirklich ganze Regionen betreffen, und damit meine ich Quadratmillimeter, um die zu identifizieren und mit einer vielfachen Vergrößerung, das ist dann dieses Kolposkop, mir darstelle und genauer beschreibe.
Was ist ein Kolposkop?
Ein Kolposkop ist eine Lupenvergrößerung, so dass, dass ich wirklich die kleinsten Veränderungen auch identifizieren kann. Ja, es geht um einzelne Muster, Veränderungen in kleinsten Regionen, um wirklich sagen zu können, da und da könnte eine Veränderung sein.
Und eine Kolposkopie findet im Körper statt oder danach, also mit dem Abstrich?
Ja, guter Punkt, vielen Dank. Wenn man vor Ort ist, dann sieht man das sofort. Ja, die Kamera ist auch die Lichtquelle, das bedeutet, die befindet sich außerhalb des Körpers. Und man schaut einfach durch das Spekulum, also das Instrument, was zur Darstellung des Gebärmutterhalses da ist, schaut man hindurch und kann dann das Zielorgan sehen.
Und dann entnimmst du gegebenenfalls auch Gewebe, wenn es dir sinnvoll erscheint?
Ja, Die Untersuchung zielt darauf ab, dass ich die Veränderungen erkenne. Man muss sich das vorstellen, der Abstrich beim Frauenarzt ist einmal ringsrum gewesen. So, und dann wissen wir, irgendwo sind da Veränderungen. Meine Aufgabe ist es, den Gebärmutterhals sich anzuschauen und die Veränderung zu lokalisieren. Und wenn ich die identifiziert habe, dann kann ich ganz gezielt auch aus dieser Region eine Probe nehmen. Das ist das Ziel dieser Untersuchung.
Es ist dann aber auch oft so, dass in deiner Sprechstunde schon direkt du erkennen kannst, nee, da ist nichts Besorgniserregendes. Da müsste ich jetzt gar keine Gebärmutterprobe nehmen, sondern ist erstmal alles in Ordnung?
Ich glaube, die Hauptfrage, und das ist ja auch, worum es in der Vorsorge geht, Krebserkrankung, ja, nein. Ich glaube, die kann ich statistisch schon fast immer mit Nein beantworten. Und wenn ich dann den Gebärmutterhals mir angeschaut habe, dann habe ich meistens auch schon einen guten ersten klinischen Eindruck. Wie es immer so ist, man kann in der Medizin auch mal gnadenlos daneben liegen. Ja, da muss man mit sich selber kritisch bleiben und immer wachsam bleiben. Aber doch zum Glück hat man oft mindestens sehr nahe getroffen. Und es gibt aber auch, dass Befunde komplett auseinandergehen. Ja, dass der Zellabstrich auffällig gewesen ist, der Eindruck, der klinische, meinetwegen auch auffällig gewesen ist, aber die Gewebeuntersuchung unauffällig gewesen ist. Dann muss man weiter schauen, was könnten das noch für Ursachen sein. Umliegende Organe sind da ja auch noch, zum Beispiel die Scheide von innen oder von außen, die auch mal eine Zellveränderung machen kann. Und da müsste man dann weitersuchen.
Aber um das nochmal zu verstehen, also in wie vielen Fällen nimmst du denn überhaupt eine Gewebeprobe? So gut wie immer oder nur manchmal? Oder?
Im Großteil der Fälle nehme ich eigentlich eine. Das kann ich so zusammenfassen, weil die Patienten kommen ja eigentlich schon mit der Indikation, dass eine Gewebeuntersuchung gemacht werden muss.
Okay, und dann, wenn jetzt eine weiterführende Therapie angezeigt ist, was heißt denn das? Also wenn du jetzt sagst, wir sollten was machen, was gibt's denn da jetzt für Möglichkeiten für mich?
Vor der Therapie steht die Diagnose und deswegen möchte ich da nochmal eigentlich drauf eingehen. Was kann ich für Ergebnisse haben? Ja, es ist ja nicht nur Krebs, ja, nein, sondern die Vorstufen möchte ich identifizieren. Leicht, mittel- und hochgradige Veränderung der Vorstufen und von dieser Diagnostik hängt dann auch die Therapie ab. Ganz grob gesagt, eine leichtgradige Veränderung darf ich beobachten, mittelgradige sollte ich beobachten in jedem Falle und zwar engmaschiger, abhängig von der individuellen Situation der Patientin auch operieren und eine hochgradige Veränderung würde ich in den meisten Fällen auch therapieren, es sei denn, auch da kommt wieder was Individuelle, wenn es jetzt eine ganz, ganz junge Patientin ist, die noch viel Potenzial hat, dass der Körper das auch wieder selber gestemmt bekommt, dann muss man auch das nicht machen.
Und wenn du jetzt einen operativen Eingriff empfehlen musst, was passiert da?
Meistens, wenn man schaut Dysplasie, Internet, dann findet man Konisation. Das ist bestimmt teilrichtig. Die Veränderungen, die am Gebärmutterhals entstanden sind, die gilt es zu entfernen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine hochgradige Veränderung sich von alleine wieder zurückbildet, zwar gegeben ist, aber nicht so hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bleibt oder sich vielleicht sogar verschlimmert, ist größer. Deswegen gilt es, genau diese Region zu entfernen. Das hat man früher großzügig mit einem Messer einfach einen Keil rausgeschnitten, mal so grob gesagt, und dann vielleicht sogar noch Nähte gemacht in dieser Region.
Also aus dem Gebärmutterhals dann?
Aus dem Gebärmutterhals. Heutzutage hat man genau das gleiche Instrument, dieses Kolposkop, diese Lupe im OP und kann ganz gezielt mit einer elektronischen Schlinge das Gewebe entfernen, was verändert ist.
Das ist dann vermutlich schonender als mit so einem Messer.
Das hat mehrere Vorteile. Zum einen ist es schonender, ja, weil man ganz gezielt nur das Gewebe entnimmt, was man haben möchte. Das sind manchmal nur wenige Millimeter Tiefe. Zeitgleich kann man das Gewebe untersuchen nochmal. Das bedeutet, das gleiche Gewebe geht an den Pathologen, der sagt ihm, das ist im Gesunden entfernt. Oder diese Veränderungen sind vollständig entfernt. Und man hat sogar noch durch diese Erhitzung dieser Schlinge, ja, mit der man das macht, eine Verödung der Gefäße, das bedeutet, die Blutungsrisiken sind sehr, sehr gering und zeitgleich noch ein bisschen eine Destruktion des Gewebes. Was bedeutet das? Destruktion oder Zerstörung der Zellen, die halt verändert sind. Warum ist das wichtig zu wissen? Es gibt auch die Lasertherapie. Zum Beispiel bei leichtgradigen oder mittelgradigen Veränderungen, die aber schon lange bestehen und die Patientin immer wieder beunruhigen und sie lange mit sich mitschleppt, kann man ganz gezielt die Stellen, die verändert sind, auch einfach mittels Laser zum Beispiel destruieren.
Okay. Du hattest das vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, das Thema Unfruchtbarkeit. Kann eine Dysplasie an sich zur Unfruchtbarkeit führen? Also jetzt klar, wenn jetzt meinetwegen die Gebärmutter entfernt werden muss, ja, weil die Veränderungen so hochgradig gewesen sind oder weil wirklich eine Krebserkrankung festgestellt worden ist, was natürlich niemand hofft, dann kann ich natürlich auch keine Kinder mehr bekommen. Aber wenn das jetzt nicht der Fall ist, wie sieht es dann aus?
Klares Nein von meiner Seite, um das direkt vorwegzunehmen. Empfängnis ist kein Problem und das Austragen ist auch kein Problem.
Was kann ich denn tun, um mich mal grundsätzlich vor einer Dysplasie zu schützen?
Am besten wäre natürlich die Impfung, die Vorsorge, Primärprävention. Das ist jetzt bei dir und mir schon zu spät, leider. Es betrifft Jungen und Mädchen oder Menschen im Alter von 9 bis 14 Jahre. Die sollten sich impfen lassen. Die Impfstoffe, die aktuell auf dem Markt sind, decken die Hoch- und vereinzelt auch Niedrigrisikotypen ab und schützen über 90% eigentlich, dass eine Krebserkrankung am Gebärmutterhals oder auch an den anderen Regionen nicht mehr auftreten sollte. Ja, was machen wir jetzt letzten Endes, wenn der Infektionsweg der Hautkontakt ist? Dann sollte man den mindestens konzentriert halten, ja, aber das Leben ist bunt und da haben wir eigentlich mit dem Kondom, wenn die einzige Chance, das Risiko leicht zu reduzieren, aber ausschließen können wir es nicht mehr. Ich wiederhole gern nochmal, die meisten durchleben die Infektion und durchleben sie auch symptomfrei und haben dadurch auch schon eine gewisse Immunität vielleicht entwickelt. Und meistens ist es so, dass das Leben ja dann auch ein bisschen ruhiger wird.
Ja, also verrückt machen sollte man sich nicht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Auf keinen Fall.
Und wie du eben schon sagtest, also die Impfung für Jungen und Mädchen zwischen 9 und 14, die gibt es ja noch gar nicht so arg lang. Deswegen haben wir zwei die auch noch nicht erleben dürfen, damals, als wir jung waren. Gibt es was du zusammenfassend unseren Hörerinnen nochmal im Hinblick auf Dysplasien mit auf den Weg geben magst?
Unbedingt. Ganz grundsätzlich, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Und deswegen empfehle ich, jährlich zur Kontrolle zu gehen. Das ist das A und O für die Gesundheit. Alle Patienten, die bei mir sind, haben alles richtig gemacht. Denn es geht darum, die Vorstufe zu identifizieren und dann gegebenenfalls auch zu therapieren. Wenn möglich, impfen in den jungen Jahren. Ich werde meine Tochter impfen, in jedem Falle. Und hätte ich einen Sohn, würde ich den auch impfen. Und sonst gilt grundsätzlich gesunder Lebensstil, ausgewogene Ernährung, körperliche Aktivität und hin und wieder auch ein bisschen Schlaf. Das ist der Schlüssel, um gesund zu bleiben.
Der Schlüssel, um gesund zu bleiben, das hört sich gut an. Und wir sind auch schon am Ende unserer Aufnahmezeit angekommen. Das ging ja irgendwie ruckzuck. Ich danke dir sehr, dass du all meine Laienfragen beantwortet hast. Also ich für mich persönlich bin auf jeden Fall ein ganzes Stück schlauer und ich hoffe unsere Hörerinnen auch. Danke, dass du da warst.
Ich danke, dass ich informieren durfte und hätte noch ganz viel, aber das wäre dann vielleicht zweiter und dritter Kurs. Gucken wir mal.